Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute beschäftigt sich Kati Hagmüller mit dem Thema War Jesus glücklich? Spannende Sache. Viel Spaß euch dabei.
Ja, vielen Dank. Also eigentlich könnte man jetzt aufhören an der Stelle und sagen, stimmt, alles gesagt. Aber ihr habt gesehen, ich habe meine Zettel hergerichtet, also vielleicht doch nicht alles gesagt. Also ehrlich gesagt, ich bin mir ja nicht ganz so sicher, so wie ihr das jetzt euch das sehr sicher wart. Ich halte mal ein bisschen was dagegen, weil das machen wir ja als Theologen so. Wir sagen immer zuerst mal was anderes. Also Jesus hatte keine Partnerin, keinen erfüllenden Sex, keine Kinder. Er führte kein tolles Leben. Also es gab sicher so schöne Momente, die er bestimmt auch genossen hat. Aber so wie wir uns das vorstellen, so ein schönes Leben mit Reisen und Urlaub und ja Sport, also eher nicht. Sein Leben war ja eher kurz und am Ende, ihr habt es ja auch erwähnt, gekennzeichnet von Schmerz und Leiden. Und zu seinem Freundeskreis muss man jetzt sagen, in der Realität, das klingt ja alles sehr nett, aber in der Realität war das doch eher so ein Haufen von ein bisschen schräger Vögel, von denen er sich eigentlich die allermeiste Zeit missverstanden gefühlt hat und in den entscheidenden Stunden alleingelassen. Am Ende bleiben 11 verängstigte Mitarbeiter übrig, die nach seinem Tod entscheiden, das Licht abzudrehen und zu sagen, sagen wir, es war nichts. Also nicht gerade das, was man vielleicht unter einem erfolgreichen Wirken verstehen würde. War Jesus glücklich? Ihr habt es schon gesagt, da kommt es jetzt darauf an zu fragen, woran messen wir eigentlich Glück? Wann ist ein Leben geglückt? Oft denken wir über das ja nach am Ende eines Lebens und schauen zurück und sagen, war das jetzt gut? War das richtig, so wie es war? War es glücklich? Und dann kommen schnell, bei mir jedenfalls, so diese inneren Bilder von dem, was ich schnell mit Glück verbinde. Also eine Partnerschaft zum Beispiel, die geprägt ist von Wertschätzung und Treue und Zärtlichkeit. Eine Familie, wo man sich untereinander lieb hat und beieinander ist und einander unterstützt. Ein Erfolg im Berufsleben, verbunden vielleicht auch mit einem so einem gewissen Ansehen oder einem Stand und damit einhergehend dann so einem finanziellen Erfolg, ja, wo man sich auch diese schönen Dinge leisten kann, die man gerne hat, wie ein solides Auto oder das Pool im Garten. Ein Freundeskreis, wo man spürt, da gehört man zusammen und da ist es nett und lustig und man hat so eine Verbindung, man hat so ein soziales Netz, in das man eingebunden ist. Oder gesund zu sein und aktiv, ohne körperliche Einschränkungen, möglichst bis zum Lebensende. Und in Wirklichkeit vielleicht auch diese Abwesenheit im Grunde von allem, was unser Glück zu trüben droht. Also keine Not, keine Katastrophen, keine Schicksalsschläge. Wenn ich diesen Maßstab bei mir anlege und wenn ich ihn bei Jesus anlege, dann glaube ich, kann ich tatsächlich unter einige Items keil hackeln. Wie bitte? Was ist also Glück? Wenn wir uns sprachlich auf die Suche machen, was Glück ist, dann gibt's seit dem 9. Jahrhundert in der deutschen Sprache ein Wort, das mit dem Wort Glück verwandt ist. Und das ist das Wort Gelingen. Gelingen meint, dass etwas Gutes erwächst, dass etwas wohlgerät, dass etwas gedeiht. Wenn wir sagen, etwas ist gelungen oder es fühlt sich gelungen an, etwas gelingt, dann hat das ganz viel damit zu tun, ob wir so ein inneres Gefühl von Zufriedenheit haben, so ein Gefühl von Stimmigkeit. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das ich hatte mit unserem jüngsten Sohn, der ist mittlerweile 16. Damals war er, glaube ich, so im Kindergarten oder vielleicht im frühen Volksschulalter, jetzt ist schon einige Zeit her. Und wir haben miteinander Kappler gebaut. Also das sind diese Holzbausteine, die alle gleich groß sind, wo man dann so tolle, große Bauwerke bauen kann. Und damals war bei ihm, wie bei vielen jungen Männern in diesem Alter, das Thema Ritter ganz groß. Also er wollte ein Bauwerk für die Ritter bauen und für die Pferde. Also einen Stall und ein Haus oder keine Ahnung, mit einer Aussichtsplattform. Es war so ein sehr modernes Gebäude. Und also wir sitzen da am Boden und bauen miteinander mit diesen Kaplersteinen eine Zeit lang. Und irgendwann merke ich, dass ich jetzt alleine baue. Weil was hat er gemacht? Er hat angefangen zu spielen. Er hat angefangen in dieses Rollenspiel hineinzukommen und hat also eine Tränke für die Pferde gesucht und die Ritter haben miteinander drum gestritten, wer hier jetzt das Sagen hat. Und ja, ist also richtig so in dieses Rollenspiel hineingekommen. Und der Stall oder dieses Gebäude, das wir bauen wollten, war in Wirklichkeit nicht einmal als Stall erkennbar. Es war irgendwie so ein armseliges Konstrukt. Ja. Also frage ich ihn, willst du das nicht fertig bauen? Und er sagt, nein, das passt schon. Und spielt weiter. Diese Situation, dieses Erlebnis ist mir ganz lange noch nachgegangen. Weil so mit äußeren Kriterien draufgeschaut, ist da nichts Gescheites geworden draus. Ne? Also da war nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, sichtbar. Und trotzdem war es für ihn in dem Moment gut, so wie es war. Es war stimmig. Es war in Übereinstimmung mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was in diesem Moment genau das Richtige war. Und ganz egal, ob das Ziel vom Anfang erreicht wurde oder nicht, er konnte spielen. Und das wollte er ja. Also es lag so etwas wie ein anderer Maßstab zugrunde. Gelingen meint, dass etwas der Sache gerecht wird. Dass es Sinn macht, dass es in Übereinstimmung ist mit mir selbst und mit der Situation, mit dem, was gerade in dem Moment richtig ist. Kennt ihr solche Situationen in eurem Leben, wo ihr so das tiefe Gefühl von stimmig habt, gehabt habt? Erinnert ihr euch an solche Momente, wo so dieses Gefühl da war, das ist genau passend für den Moment? Jetzt kommt der Knaller. Für Jesus hat sich sein ganzes Leben so angefühlt. Davon bin ich überzeugt. In allem, was wir über Jesus in der Bibel lesen, merkt man, der war ganz bei sich. Der war ganz in Übereinstimmung mit sich selbst, mit seiner Berufung, mit seinem Auftrag, mit seinem Wesen, mit seinem inneren Anliegen. Er muss ein ganz, ganz tiefes Gefühl von richtig gehabt haben, richtig in dieser Welt zu sein. Er tut, was seinem Innersten entspricht. Und das ist ja auch eine ganz große Sehnsucht in uns, dass wir unser Leben leben könnten in diesem Gefühl einer Stimmigkeit. Dass das, was wir tun, dass das uns ausmacht, dass das in tiefer Übereinstimmung mit dem ist, wer wir sind und was uns liegt, was unser Anliegen ist, was uns wichtig ist, was wir können. Lass uns da noch mal ein bisschen genauer draufschauen. Was war das, was bei Jesus stimmig war? Was war das, was bei Jesus gestimmt hat? Und woher kam das? Am Anfang seines Heraustretens aus seinem rein privaten Leben, das er ja eine Zeit lang gehabt hat, man könnte auch sagen, am Ende dieses Reifungsprozesses, wo er dann sagt, so, jetzt gehe ich hinaus in diese Welt. Also am Anfang dieses Hinaustretens, da gibt es diese Geschichte, die wir in der Lesung gehört haben, wo er zu diesem verrückten Prediger an den Jordan geht und sich taufen lässt. Und während er so untertaucht und wieder auftaucht, ertönt dann eine Stimme aus dem Off, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. In seiner Taufe hört Jesus diesen entscheidenden Satz: Ich bin der geliebte Sohn. Wir haben die Lesung aus dem Matthäus-Evangelium gehört. Die gibt's auch bei einem anderen Evangelisten, bei Markus, der auch so eine Jesus-Geschichte erzählt in der Bibel. Und bei ihm, bei Markus, steht diese Geschichte ganz am Anfang seiner Jesus-Erzählung. Also so, als ob er sagen würde, das Wichtigste, was ihr von Jesus wissen müsst, was so das Grundlegende ist, was wie eine Überschrift über allem steht, das ist das. Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Es ist wie eine Grundmelodie, die Jesus mitnimmt in sein Leben. Ich bin der geliebte Sohn, komme, was wolle. Und wenn Jesus in dieser Taufe so untertaucht mit Haut und Haaren, zu einer Zeit, wo Menschen nicht schwimmen konnten, und dann ganz körperlich spürt und mitvollzieht, was diese Symbolik ausdrücken will, nämlich unterzugehen und zu sterben und dann wieder herausgeholt zu werden aus der Tiefe, aus dem Abgrund, hinauf ans Licht und ans Leben, dann ist es so, als würde er eine Vertrauensübung mitmachen, als würde er ein Ritual vorwegnehmen, das im Grunde erzählt, wie es später werden wird in seinem eigenen Leben. Ich bekomme mein Leben geschenkt, ich gebe es hin, ich lasse es los und ich werde wieder aus dem Tod herausgezogen. Und ich bin und ich bleibe immer, zu jeder Zeit an diesem Weg, auf diesem Weg, zu jeder Zeit und jeder Station der geliebte Sohn. Das ist die Berufung von Jesus. Das ist das, was ihn ausmacht. Es ist seine Identität. Ich bin geliebt, gesehen, getragen, gehalten. Ich bin der Sohn des Höchsten. In allem, was schmerzhaft ist und traurig und enttäuschend, was hinter den Wünschen und Sehnsüchten zurückbleibt, in allem, was das Leben zu bieten hat, und in allem, was es uns abverlangt. Darin vergewissert sich Jesus immer und immer wieder: Ich bin der Sohn des Höchsten. War Jesus glücklich? Unbedingt. Die Berufung zum Sohn Gottes war sein Glück. Es war das, was ihm seine Stimmung gegeben hat, was stimmig war, was gestimmt hat, was geklungen war, was geglückt war in seinem Leben. Und in dieser Zusage hat er jeden Tag gelebt, in dieser Zusage hat er seinen Tag gestaltet, seine Begegnungen, hat er alles entworfen, was in seinem Auftrag war. Was wäre, wenn auch das die Grundstimmung meines Lebens wäre? Was wäre, wenn das die Grundstimmung unseres Lebens wäre? Wie wäre es, wenn wir unseren Tag gestalten in diesem Wissen und in dieser Grundmelodie? Du bist die geliebte Tochter. Du bist der geliebte Sohn. Für den einen könnte es vielleicht bedeuten, Erfolg anders zu definieren. Nicht das Erreichen von Zielen, die man sich gesteckt hat, verbunden vielleicht mit einem gewissen Status und Ansehen und Stolz, sondern dass man sich freuen kann an dem, was gerade gut ist. Jetzt, in diesem Moment, heute, an diesem Tag. Das, was mir von Gott gegeben ist, als das zu nehmen, was es ist, nämlich ein Geschenk, das so kostbar ist und so fragil und so nicht festhaltbar, sondern vorübergehend. Und das deshalb heute und jetzt genommen, wertgeschätzt und gefeiert werden muss. Für eine andere kann es vielleicht bedeuten, sich selbst anzunehmen, die Scham zu überwinden, nicht so zu sein, wie man gerne wäre. Ja zu sagen zu dem, was nicht gelungen ist und was man nicht hinkriegt. In die eigenen Abgründe schauen zu können und sich selbst zu vergeben, weil Gott mir vergibt. Für meine Freundin, die gerade jetzt nach einer schweren OP im Krankenhaus ist und bald in einer Reha-Klinik, bedeutet das gerade, dass sie sich tagtäglich verwurzeln muss in diesem Gedanken, dass Gott sie sieht. Gott sieht mich. Er lässt mich nicht los. Er hat eine Zukunft für mich. Und wir werden gemeinsam, er mit mir, einen Weg finden, wie ich weiterleben kann. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, komme, was wolle. Was wäre es, wenn wir unser Leben in dieser Grundstimmung empfangen? Es könnte bedeuten, dass ich mein Leben loslassen kann, es überlasse, um es neu zu empfangen. Und dabei, so wie Jesus, die Erfahrung mache, dass ich mittendrin, mitten im Abgrund, gehalten bin und wieder herausgeholt werde, ans Licht und ans Leben. So, wo immer du dich gerade befindest auf deiner Lebensreise, was dich gerade bewegt heute Morgen. Der himmlische Vater beruft dich in diese innere Grundstimmung hineinzugehen. Er beruft dich, so wie Jesus berufen hat, der zu werden, der du schon bist. Der geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Glücklich sind wir, die wir diese Grundstimmung zugrunde gelegt haben in unserem Leben. Amen.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du Nachfragen zur Predigt hast, schick sie an predigen@i-m-k.org und wir können sie dann in die Reflexionsfolge mit einfließen lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen. Ciao, ciao.